Töprin stand allein in der Ödnis und hörte auf den Wind, der Sand in ihr Gesicht, ihre Haare und in die Falten ihres elastischen Wüstenanzugs blies. Der Nachthimmel war sternen- und mondlos, dennoch umgab sie ein seltsames violettes Leuchten, und was sie in ihm sah, war Trostlosigkeit. Karge, niedrige Hügel und rollende Dünen erstreckten sich in allen Richtungen bis zum Horizont und warfen im schwachen Zwielicht lange Schatten. Der Ort wirkte wie immer nicht vertraut, und doch erinnerte er Teprin an die Vorläufer eines der Gebirge vom Glühofen auf ihrem Heimatplaneten. Sie hatte die Gegend nur einmal bereist als Schülerin während eines Geologieausflugs und erinnerte sich noch an die Furcht, die sie befallen hatte, als ihre Gruppe einem streunenden Selat begegnet war. Nun, da Teprin allein an diesem Ort wartete, empfand sie eine ganz ähnliche Aufregung. Abermals. Sie spürte das Gewicht in ihren Händen und blickte zu der Lirpa hinab, die sie hielt, einem Stab aus dunklem, poliertem Holz mit einer überdimensionierten Klinge an einem und einem stumpfen Metallgegengewicht am anderen Ende. Das Heft der Waffe vermittelte ihr ein wenig Sicherheit. Teprin wusste, wie unlogisch das war, nahm das Gefühl aber dennoch hin. Unter anderen Umständen hätte sie sich für den Schub emotionaler Reaktionen zurechtgewiesen. Nun ließ sie die Ablenkung zu. Nur war jetzt nicht die Zeit für Ablenkungen. Eine Bewegung in den Dünen fiel ihr ins Auge, und als sie aufblickte, sah sie eine Gestalt näher kommen. Der Neuankömmling war von Kopf bis Fuß in eine dunkle Robe gewandet und trug in seiner Rechten ebenfalls eine Lirpa. Die Klinge schimmerte selbst in dem schwachen, indigofarbenen Licht, das sie und ihn umgab. Mit langen, bestimmten Schritten legte er die Entfernung zwischen sich und Teprin zurück, und bald erkannte die Vulkanierin das Wappen und die anderen traditionellen Symbole, die sich auf der Vorderseite seiner Robe befanden. Dieser Zierrat betonte die Abstammung und Herkunft des Trägers, und ein weiteres Mal dachte Teprin an den Preis, den sie vermutlich hätte bezahlen müssen, um dieser Familie beizutreten, und an die Strafe, die ihr die Weigerung eingebracht hatte. Weniger als 10 Meter vor ihr hielt die Gestalt an. Mit der linken Hand schob sie die Kapuze zurück, und ein Gesicht kam zum Vorschein, das Teprin heimsuchte, seitdem sie seine Hand gehalten und sein Genick gebrochen hatte.
»Stan!«
»Wir treffen uns am verabredeten Ort, Teprin«, sagte er mit einem undeutbaren Gesichtsausdruck, doch sein Tonfall spottete diesen rituellen Worten, Teil der alten und traditionellen vulkanischen Hochzeitszeremonie.
»Hohn!«
Stan hob seine Lirpa, bis er den Stab in beiden Händen hielt und bedachte Teprin mit einem grimmigen Blick.
»Willigst du endlich ein?«
Teprin schüttelte den Kopf. Ihre Antwort war, wie sie immer schon gewesen war, die, von der sie seit Jahrzehnten nicht abwich und die sie noch mit ihrem letzten Atemzug geben würde.
»Niemals!« »So sei es«, sagte Stan,
und für den Bruchteil eines Augenblicks glaubte Teprin, wie immer an dieser Stelle, Resignation in der Stimme ihres Bindungspartners zu hören. Dann war keine Zeit mehr für Reflexionen. Stan griff an, die Lirpa erhoben und die rasiermesserscharfe Klinge auf sie gerichtet. Sie rechnete mit seiner Täuschung und war bereit, als Stan plötzlich nach links ausscherte, seine Waffe senkte und versuchte, ihre Deckung zu untergehen. Teprin richtete ihre eigene Lirpa nach unten, blockte die Attacke und drückte seine Klinge weg. Dadurch war Stans Körper frei und sie stieß vor, um die Öffnung zu nutzen. Doch ihr ehemaliger Liebhaber war schnell und zu geübt in dieser Kampfart. Stan fand seine Balance wieder. Er drehte seine Lirpa in den Händen, bis die Klinge nah an seiner linken war. Dann preschte er vor, schwang die Waffe über sich und brachte sie nah an ihrem Kopf hinunter. Teprin konnte nur noch defensiv reagieren. Jeder Knochen ihres Körpers erzitterte unter der Wucht seines Angriffs. Ihre Klingen trafen sich und Teprin trat nach ihm. Mit aller Kraft, die sie aufbringen konnte, trieb sie ihren Stiefel in seinen Magen. Es genügte, um Stan von ihr wegzutreiben und ihr ein wenig Spielraum zu verschaffen. Doch die Atempause war nicht von Dauer. Binnen Sekunden hatte Stan seinen Griff um die Lirpe erneuert und griff wieder an. Er schob die Waffe vor und Teprin reagierte. In dem Versuch, ihn abzuwehren, senkte sie die Arme und übersah, dass sein Manöver ein Trick gewesen war, denn im letzten Moment zog Stan die Lirpa zurück, senkte die Klinge und griff abermals an. Diesmal erreichte er sie. Teprin spürte ein Stechen, als das sorgsam gefertigte Metall in ihren Leib schnitt. Der plötzliche Schmerz ließ sie aufstöhnen und die Zähne zusammenbeißen. Abermals hob sie ihre Lirpa, drehte die stumpfe Seite nach vorn und erwischte Sten oberhalb seines rechten Ellbogens. Sie hörte das Knacken von Knochen unter der Wucht des Schlages. Sten stolperte nach links, sein Griff lockerte sich und die Waffe fiel in den Sand, als er das Gleichgewicht verlor und auf ein Knie sank. Teprin preschte vor, erkannte die Gelegenheit und ignorierte den Schmerz in ihrem Bauch, während sie sich für einen weiteren Stoß bereit machte. Doch Sten riss sich auf die Beine, streckte die rechte Hand nach ihr aus und erst im letzten Augenblick erkannte sie, was er getan hatte. Sand flog ihr ins Gesicht, stach in ihre Augen und drang ihr in Mund und Nase. Sie keuchte und spuckte, hob die Hand, um sich die Augen zu wischen und machte einige Schritte rückwärts, um von Sten wegzukommen, ohne ihn aus dem Blick zu verlieren. Aber als sie wieder aufschaute, war er nirgends zu sehen. Teprin rieb sich das Gesicht und suchte vergeblich nach ihm. Selbst der Sand an der Stelle, an der sie gekämpft hatten, wirkte mit einem Mal unberührt. Nicht einmal ein Fußabdruck zeugte von ihrer kurzen Auseinandersetzung.
»Willige ein«, hörte sie seine Stimme mit dem Wind herüberwehen.
Und sie, die Lirpa noch fester umklammert, schrie ihre Antwort zurück.
»Niemals!«
Dr. Jabilum Benka saß alleine im Isolationsflügel 4 des Hospitalbereichs von Sternenbasis 47, der völlig dunkel war, abgesehen von dem kleinen Lichtschein, den die Lampe über Mbengas Tisch bot. Dem Mediziner war, als finde er immer erst nachts und nach Schichtende Zeit für den Papierkram. So vertieft war er in die Berichte, die sich in seinem Büro stapelten, dass es einige Sekunden dauerte, bis er die vielsagenden Piepsgeräusche bemerkte, die durch den Raum schallten. Sie waren nicht sehr laut und schafften es kaum, sich gegen die Musik, die Mbenga über das interne Kommsystem des Büros laufen ließ, durchzusetzen. Er drehte sich auf seinem Stuhl um und blickte zur einzigen Patientin, die der Flügel derzeit beherbergte, und auf den Biomonitor über dem Bett, in dem diese bewegungslos lag. Teprin wirkte nahezu majestätisch im sanften Rot der kleinen Lampe, die er in ihrem Quartier gefunden und bei ihrem Lager aufgehängt hatte. Sie lag unter einer Wärmedecke, die sie an die Hitze der Wüsten auf ihrem Heimatplaneten erinnern sollte. Der Gesichtsausdruck der Vulkanierin war so leer wie an dem Tag, als Fischer und Mbenga sie gefunden hatten, zusammengebrochen, nahe des Haupthangardecks von Vanguard. Von seinem Platz aus konnte Mbenga die eine Anzeige ausmachen, die sich von den anderen auf dem Biomonitor unterschied. Puls, Blutdruck, Atmung und andere autonome Körperfunktionen funktionierten gerade so über dem zum Leben nötigen Mindestwert. Doch die Anzeige der Gehirnwellenfunktion schlug stark aus, war mal oben und mal unten auf der Skala, und die Überwachungsapparaturen bestätigten eine erhöhte Aktivität. »Hallo?« sagte Mbenga, erhob sich von seinem Stuhl und ging zu dem Biobett. Er beobachtete, wie die Anzeige ihren Höchstwert erreichte und dort einige Sekunden verharrte, als wolle sie sich von den Beschränkungen des Displays befreien. Der Skala zufolge machte Teprins Gehirn gerade Überstunden oder zumindest ein Teil von ihm. Wie es seine Routine war, überprüfte Mbenga die Überwachungsapparaturen und auch die kleine tönerne Schale, die er auf dem Nachttisch neben dem Bett der Vulkanierin aufgestellt hatte. Ein dünner Rauchfaden stieg daraus auf und sorgte für einen angenehmen, erdigen Duft, der Mbenga an das trockene Klima Vulkans erinnerte. Außerdem übertünchte er den Gestank der Desinfektionsmittel vortrefflich, der die Patientenbereiche der Krankenstation prägte. Der Mediziner wusste, dass Vulkanier oft Räucherwerk als Mittel zur Erreichung eines meditativen Zustands verwendeten und hatte die Schale in der Hoffnung in Teprins Nähe platziert, dass sie ihre Anwesenheit auch noch im Koma wahrnahm. Bisher hatte er keine Reaktion auf diesen oder andere äußere Reize an ihr festgestellt, doch Mbenga befand, dass eine Fortführung dieser holistischen Kur nicht schaden konnte. Er aktivierte ein Computerterminal neben Teprins Bett. »Computer, hier spricht Dr. Mbenga. Beginne mit der Aufnahme.«
»Aufnahme gestartet«,
bestätigte die weibliche Stimme des Hauptcomputers der Station den Befehl. Mbenga räusperte sich. »Persönliches Logbuch, Bordzeit 21:37. Notiz betreffend Patientin Teprin. Die medizinischen Scans verzeichnen einen Anstieg der mentalen Aktivität, wie bereits dreimal zuvor. Computer, füge Verweise auf die betreffenden Einträge aus meinem Logbuch bei, mit den Begriffen Teprin und Koma als Schlagwörter.« Eine kurze Pause folgte, dann sagte der Computer:
Bestätigt.
Wie zuvor bin ich nicht in der Lage, die Ursache dieses Anstiegs zu benennen, fuhr Mbenga fort und sah, wie die Kurve zu fallen begann. Schließlich erreichte sie einen Tiefstwert. Vermutlich kehrte der Prinz Verstand in seinen nahezu katatonischen Zustand zurück. Die Dauer des jüngsten Vorfalls beträgt weniger als 2 Minuten. REM-Schlaf wird aufgrund des aktuellen Zustands der Patientin ausgeschlossen. Träume sind eine mögliche Erklärung, vielleicht sogar wahrscheinlich, und wären als Konsequenz des Traumas zu verstehen, das die Patientin erlitten zu haben scheint. Ich kann auch nicht ausschließen, es mit einer Heiltrance zu tun zu haben, wie sie bei Vulkaniern, die starke physische oder psychische Schäden erlitten haben, normal wäre. Er zögerte und dachte über seine nächsten Sätze nach, als er plötzlich vernahm, wie sich die Tür des Krankenflügels hinter ihm öffnete. Es überraschte ihn nicht zu sehen, dass Ezekiel Fischer den Raum betrat. Der leitende medizinische Offizier der Station wirkte geistig abwesend, und Mbenga konnte es ihm nicht verdenken. Vermutlich kam Fischer gerade von einem seiner häufigen Besuche bei Commodore Race zurück.
»Guten Abend, Doktor«,
grüßte Mbenga den Näherkommenden.
Fischer nickte.
»Naben, Chevelo«,
sagte er und widmete sich dem Biomonitor oberhalb von Deprins Bett.
»Keine Änderung?«
»Sie haben einen weiteren Anstieg der Hirnaktivität verpasst«, antwortete Mbenga und nickte in Richtung des Monitors. »Hat nur ein paar Minuten gedauert, aber er war so intensiv wie bei den anderen Gelegenheiten.« Er seufzte und rieb sich die Augen. Erstes Anzeichen seiner Erschöpfung, doch Mbenga ignorierte es.
»Ich habe mir das Gehirn zermartert, um dahinter zu kommen. Ich habe jedes Kilocut an Daten aus den medizinischen Akten im Schiffscomputer und bei der medizinischen Zentrale der Flotte studiert, aber ohne Ergebnis. Die Ärzte, die ich auf Vulkan ausfindig gemacht habe, waren auch keine große Hilfe.«
Er schüttelte den Kopf. Ihrer Akte nach litt sie schon seit Jahrzehnten an diesen Anfällen. Irgendwie auf Vulkan muss sie dann doch schon mal untersucht, wenn nicht sogar eine Heilmethode vorgeschlagen haben.
»Wir wissen beide, wie wortkarg Vulkan er sein kann«,
sagte Fischer, schlug die Arme vor der Brust über Kreuz und strich sich mit der Hand durch den Bart. Mbenga kicherte leise.
»Haben Sie eine Ahnung?«
Während seines medizinischen Praktikums auf Vulkan hatte er nicht nur viel über die vulkanische Physiologie gelernt, sondern auch über die Geheimniskrämerei, die sich durch so viele Bereiche ihrer Kultur zu ziehen schien. Erst nachdem er eng mit vulkanischen Kollegen gearbeitet hatte, war er in der Lage gewesen, ein wenig der dichten Fassade zu durchdringen, die die vulkanische Gesellschaft vor den neugierigen Blicken der Außenweltler schützte. Für einen Moment sah Fischer ihn an.
»Sie sehen furchtbar aus. Wann haben Sie zuletzt eine Nacht durchgeschlafen?«
Mbenga zuckte mit den Achseln.
»Ich komme schon klar.«
Wie üblich würde er sich ein paar Stunden in einem der ungenutzten Betten des Flügels gönnen, denn er wollte da sein, falls sich der Prinz Zustand unerwartet veränderte. Er trat vom Bett zurück, durchquerte den Raum und erreichte seinen Tisch. Mit der Hand deutete er auf das Computerterminal.
»Ich habe noch eine Spur, die sich bisher nicht als Sackgasse herausgestellt hat.«
Nachdem er die Arbeitsstation erreicht hatte, gab er einen Befehl ein, woraufhin eine Reihe von Kommuniqués erschien, die er in den letzten Wochen erhalten hatte.
»Ein Freund von mir ist denobulanischer Mediziner und hat ebenfalls in einem vulkanischen Krankenhaus hospitiert. Er schlug vor, dass wir es mit dem Resultat einer gewaltsam getrennten Gedankenverschmelzung zu tun haben könnten. Sollte sie beispielsweise gegen den Prinz Willen durchgeführt und dann unterbrochen worden sein, bestünde die Möglichkeit, dass sich ihr Geist in einer Art Selbstschutzmechanismus befindet. Sofern die mentalen Fähigkeiten der anderen Partei die unserer Patientin weit übertrafen, war sie eventuell nicht in der Lage, sich von der Vereinigung zu lösen, ohne schwere psychische Schäden zu erleiden.«
»Da sprechen Sie etwas sehr Interessantes an, Doktor«, sagte Fischer und zog sich einen Stuhl heran. »Warum glauben Sie, dass der Prinz zu einer Verschmelzung gezwungen wurde?«
Mbenga deutete auf den Bildschirm.
»Mein Freund deutete es an. Erinnern Sie sich, was ich Ihnen über Teprin und das Heiratsritual gesagt habe, dem sie sich unterzogen hat, als sie ihren Verlobten im rituellen Zweikampf tötete?«
Fischer nickte.
»Verlangen Sie aber nicht von mir, die entsprechende Bezeichnung auszusprechen.«
Mbenga ignorierte den Scherz.
»Zum Vermählungsprozess gehört es, dass die Partner schon als Kind eine Gedankenverschmelzung eingehen. Während der Trauung findet eine weitere statt. Ich fragte mich also, ob der Prinz Verlobter vielleicht während des Konut Kalifä eine Verschmelzung versucht hatte. Vielleicht tötete sie ihn im Bestreben, diese Verbindung zu durchbrechen. Das hätte sicherlich schwächende Folgen.« Er zuckte mit den Achseln. »Aber natürlich ist das nur eine Theorie. solange keiner auf Vulkan mit mir darüber spricht. Zu diesem Zweck hatte er verschiedenste Anfragen an die Vulkanische Akademie der Wissenschaften gerichtet und sogar eine Abhandlung über seine These eingereicht. Nur standen die Antworten weiterhin aus.
»Also?« fragte Fischer. »Was ist der nächste Schritt?«
Benga unterdrückte ein Gähnen und schüttelte den Kopf.
»Im Moment, wir beobachten sie weiterhin und hoffen, dass sie sich tatsächlich in einer Heiltrance befindet. Entweder das oder wir fliegen nach Vulkan und entführen einen der dortigen Ärzte.«
»Sie könnten mit ihr nach Vulkan reisen«, schlug Fischer vor.
Benga hatte darüber nachgedacht, mehrmals sogar. »Das wären nahezu 9 Wochen von hier«, er nickte in Tüprins Richtung. »Bevor ich sie einer solchen Reise aussetze, will ich sicher gehen, dass uns auch wirklich jemand hilft, wenn wir dort ankommen.«
»Falls sie nicht mehr aufwacht«, sagte Fischer, »wird sie ohnehin jemand dorthin befördert haben wollen. Sie könnten also das Unvermeidliche beschleunigen.«
»Hm, mag sein«, entgegnete Benga. Seine Unsicherheit war hörbar, und doch sagten ihm die Biomonitore, die Tprins Zustand überwachten, dass er weitermachen musste. Irgendwo in den tiefsten Winkeln ihres gefolterten Verstandes versuchte Tprin dem zu entkommen, was sie gepackt hatte. Davon war er überzeugt. Und selbst wenn er ihr keine Unterstützung bieten konnte, wollte er doch da sein, wenn, falls, sie sich wieder zu Bewusstsein gekämpft hatte. »Irgendetwas in ihr weigert sich schlicht aufzugeben«, sagte er und studierte noch einmal ihre reglos daliegende Gestalt. »Und das werde ich auch nicht.«